Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Im Juli 1959 lud der RIAS den damaligen regierenden Berliner Bürgermeister Willy Brandt zu einem Gespräch mit Schülern aus dem Wedding ein. Die Politik spielte dabei nur am Rande mit. Es ging vor allem um Privates, Familie, Hobbys, Stress im Beruf. Eine Gelegenheit, den späteren Friedensnobelpreisträger von einer anderen, entspannten Seite zu erleben. Viel Spaß dabei.
Herr regierender Bürgermeister, ich möchte Ihnen sehr herzlich danken, dass Sie heute Morgen in die Ernst-Reuter-Schule gekommen sind. Hier vor Ihnen sitzen Schüler aus drei Schulen des Bezirks Wedding. Schüler der Diesterweg-Schule, Schüler der Lessing-Schule und Schüler der Ernst-Reuter-Schule, die sich jetzt mit Ihnen über Ihre Arbeit unterhalten möchten. Wer möchte beginnen?
Es kursiert immer noch das Gerücht, dass Sie in Norwegen gegen unsere deutschen Truppen gekämpft haben. Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Sehen Sie, ich war Landflüchtiger. Die nationalsozialistische Regierung hat mir die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt. Ich war also Staatenloser, als es zum Krieg kam, und war zu dieser Zeit Sekretär einer Hilfsorganisation, einer humanitären Hilfsorganisation, die während des finnischen Feldzuges Lebensmittel, vor allem aber Medikamente gesammelt und dorthin geschickt, Ambulanzen geschickt hatte. Und die nun, als die Besetzung Norwegens begann, in einem Zusammenhang mit dem dortigen Roten Kreuz und dem Sanitätswesen stand. Dann kam um den 1. Mai 1940 herum die Situation, dass das ganze Land, jedenfalls der ganze südliche Teil des Landes, besetzt wurde. Und ich stand vor der Wahl, ob ich mich durch eine zivile Kontrolle begeben und damit mit der Gestapo nähere Bekanntschaft stiften sollte, als es mir lieb war, oder ob ich, wozu mich dann meine Freunde bewegten, mich tarnen sollte, indem ich zu dem Zeitpunkt, als die Kapitulation der dortigen Streitkräfte erfolgt war, mich in eine norwegische Uniform einkleiden ließ, um dadurch auf dem Wege über ein Kriegsgefangenenlager, wie viele andere Tausende auch, um die Gestapo-Kontrolle herumzukommen und der sehr viel angenehmeren Wehrmachtskontrolle zu unterliegen. So ist es geschehen, und davon ist nichts abzustreichen. Es hat Leute gegeben, die versucht haben, ganz andere Darstellungen zu geben. Die sind also vom Gericht dafür inzwischen in Anspruch genommen worden.
Ich würde mal fragen, welche Gründe dazu geführt haben, dass Ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt wurde.
Das haben die damals nicht gesagt. Das stand eben einfach im Staatsanzeiger. Da wurde eine Liste von Leuten aufgeführt, von denen es hieß, sie seien aufgrund des Gesetzes zum Schutz von Reich und Volk oder wie immer es heißen mochte, seien sie ihrer deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt worden. Das fing ja mit manchen, die nun bekannter waren, tätig gewesen waren als Politiker, als Schriftsteller oder so, fing es schon 33 an. Bei mir wurde eine solche Bekanntmachung erst 38, glaube ich, war es, 38 veröffentlicht.
Ich habe neulich in irgendeiner Zeitung gelesen, dass es bei Ihnen zu Hause kein Radio gäbe. Stimmt das? Und wenn ja, warum?
Es stimmt nicht, sondern das ist ein Missverständnis. Ein Radio gibt es. Ich hätte beinahe gesagt, natürlich bei uns. Obgleich ich zugebe, dass ich fast nie Radio höre. Erstens, weil ich selten zu Hause bin. Zweitens, weil wenn ich zu Hause bin, ich am liebsten Ruhe haben möchte und ein Buch lesen möchte. Und es gibt vielleicht noch ein paar Gründe. Etwas anderes, und das war wahrscheinlich in der Zeitung gemeint, ist, dass wir bis vor kurzem kein Fernsehen gehabt haben. Weil, bitte, ich will jetzt gar kein Urteil fällen. Fernsehen ist eine Geschichte, die immer mehr um sich greift. Ist auch ganz interessant, sich das eine und das andere anzusehen, aber ich war nicht davon überzeugt, dass vor allen Dingen kleinere Kinder, dass die unbedingt einen Vorteil davon haben, wenn sie den ganzen Nachmittag und Abend vorm Fernsehapparat sitzen. Und ich hatte bis dahin noch keinen entdecken können, den man abschließen kann. Das wäre also eine besonders nützliche Sache. Ein Schloss, ein Schlüssel, der also gut verwahrt wird. Inzwischen haben wir einen Fernsehapparat und ich komme mal selten. Bitte? Ohne Schlüssel.
Ja. Sie sprachen gerade von Ihren Kindern. Da möchte ich fragen, ob Sie die eigenhändig verhauen oder das Ihrer Gattin überlassen.
Weder noch. Es geht auch ohne.
Herr Regierender Bürgermeister, wir sprachen eben von Ihren Kindern. Und da möchte ich mal fragen, wenn wir wissen auch, dass Sie oft auf Reisen sind und ob sich Ihre Jungs dann auch mal freuen, wenn Sie nicht zu Hause sind oder...
Ja, die sind natürlich keineswegs begeistert. Der Peter, das ist also der 10-, 11-Jährige, der hat mehr... Der hat also schon ein paar Mal die Frage aufgeworfen, ob ich mir nicht einen anständigen Beruf wählen wollte. Damit meint er, dass ich so wie andere Väter morgens zu einer bestimmten Zeit weggehe. Das tue ich allerdings auch jetzt in der Regel. Aber dass ich auch am Nachmittag zu einer normalen Zeit wieder nach Hause käme, wie die anderen Väter, was ich also in der Regel nicht tue, sondern ich komme meistens spät abends nach Hause. Insofern sind sie manchmal ein bisschen traurig darüber, wenn also allein der Sonntag übrig bleibt, an dem man mal etwas gemeinsam unternehmen kann. Sie sind auch von den Reisen nicht so begeistert, aber andererseits freuen sie sich dann doch auch darüber, wenn sie was mitgebracht bekommen, wenn man von der Reise zurückkommt. Das ist dann eine kleine Kompensation, ein kleiner Ausgleich.
Spielen Sie eigentlich, wenn Sie Zeit haben, mit Ihren Kindern auch mal Fußball?
Nein. Aber nicht aus Grundsatz, nicht, sondern weil also das bei uns einfach technisch ein bisschen schwierig ist. Wenn wir im Sommer weg sind, dann kommt das schon auch mal vor. Aber bei uns im Garten ist dazu kein Platz und auf der Straße würde ich wahrscheinlich von den Polizisten verjagt werden.
Steht. Äußern Ihre Jungen nicht vielleicht mal Ihren Wunsch, Sie zu begleiten auf irgendeiner Reise? Und ist das vielleicht möglich, dass Sie sie begleiten?
Das kommt schon vor, dass sie, vor allen Dingen, als ich Anfang des Jahres meine große Reise gemacht hatte, da hätte es sie natürlich sehr interessiert, auch mal in Japan oder in Indien oder auf Ceylon oder was weiß ich sonst zu sein. Das ist natürlich überhaupt nicht möglich. Etwas anderes ist, dass wir im Sommer schon mal bisschen wegfahren, vor allen Dingen manchmal auch nach Norwegen fahren, woher meine Frau kommt. Aber mit anderen Reisen müssen sie warten, bis sie erwachsen sind oder jedenfalls größer sind als jetzt.
Sie sind doch nun schon fast durch die ganze Welt gereist und Sie waren bis jetzt aber noch nicht in Moskau. Wäre es denn nicht mal angebracht, auch mal den Russen dort über unsere Lage hier zu berichten? Denn manchmal scheint es doch, dass die entweder nicht wissen wollen, was hier los ist, oder dass sie es vielleicht wirklich nicht wissen.
Ja, ich glaube, die Russen sollten das bedeutend besser wissen als manch ein westlicher Politiker, was hier wirklich los ist, denn sie haben ja diesen ganzen Schlamassel heraufbeschworen.
Ich glaube kaum, dass das überhaupt möglich ist. Der Russe wird es niemals erlauben, dass gerade der Russe, der macht doch Propaganda für seine eigene Sache und gegen die Sache Berlins, dass der einen Repräsentanten Westberlins für seine eigene Sache sprechen lässt.
Und ich glaube, der Russe würde nicht sehr erfreut sein, wenn einer aus dem Westen nach drüben kommen würde. Denn die schildern ja immer mächtig, was sie da drüben alles haben. Wenn man wirklich rüberkommt, da fehlt es an Butter, an sonstigen Sachen überall.
Das würde in diesem Falle dann aber nicht gezeigt werden. Nach außen hin bewahren die Russen doch ihr Gesicht und würden dann nicht zugeben, dass ihnen an Butter fehlt.
Ich würde es sogar für sehr nützlich halten, wenn der regierende Bürgermeister nach Moskau führe. Aber ich glaube nicht, dass dadurch die Russen ein viel besseres Bild von Berlin erhalten würden. Denn das dürften die ohnehin haben.
Ja, also zunächst mal möchte ich sagen, wenn ich nicht hinfahre, dann nicht aus dem Grunde, weil ich befürchte, dort zu wenig Butter zu bekommen. Sondern die Es stimmt zwar, dass Sie also große Schwierigkeiten haben und keineswegs jenes Paradies auf Erden, das Sie so anderen Leuten oder von dem Sie anderen vorerzählen. Aber Ausländern gegenüber, Besuchern gegenüber sind Sie sogar übertrieben großzügig, mit meiner mittelalterlichen Art. Ich könnte mir die Beantwortung jetzt ganz einfach machen, indem ich sagen würde, ich bin in keines der anderen Länder, von denen ich gesprochen habe, gefahren, ohne eingeladen worden zu sein. Nicht? Ich bin also immer nur gefahren, nachdem mir betreffende Regierung oder andere in Frage kommenden Stellen gesagt haben, dass ich willkommen sein würde. Nur, wenn ich mich damit jetzt begnügte, müsste daraufhin jemand weiterbohren, mich nicht so rasch aus der Zange rauslassen und sagen, ja, aber als der Chruschtschow in Berlin war, im März, da hat er doch die Frage aufgeworfen, ob ich nicht ihn in der Botschaft unter den Linden besuchen wollte. Und damals habe ich gesagt, dass ich das unter den gegebenen Bedingungen nicht tun wollte, auch nicht getan habe. Aus verschiedenen Gründen, im Wesentlichen aber aus folgendem Grunde. Die Russen wollen das erreichen, damit komme ich auf das, was ich zu einer anderen Frage schon gesagt habe, zurück. Sie wollen in dieser Runde erreichen, dass Berlin isoliert wird. Das, was sie eine freie Stadt nennen. Und wir müssen sagen, dass es vier Mächte sind, die für Berlin mal eine Verantwortung besonderer Art nach dem Krieg übernommen haben. Drei Mächte hier für West-Berlin. Ich durfte und wollte mich nicht in eine Lage begeben, in der der Anschein hätte erweckt werden können, als ob nun der Vertreter Berlins des von den Russen geforderten freien Berlin, der freien Stadt Berlin, mit den Russen im unmittelbaren Gespräch steht und damit den Westmächten und der Bundesregierung die Möglichkeit gibt, sich aus ihrer Verantwortung herauszulösen. Insofern ist ein großer Unterschied zwischen Reisen in die westliche Welt und in die neutrale Welt. Bei Reisen in die westliche Welt handelt es sich darum, die Regierungen, die Mächte, die hier für uns Verantwortung übernommen haben, an diese Verantwortung zu erinnern, auch ihnen zu danken, was sie in vergangenen Jahren hier als Grundlagen unserer Arbeit mit geschaffen haben und sich zu unterhalten gemeinsam, wie man weiterkommt. In den neutralen Ländern wie in Indien handelt es sich darum, dass man um Verständnis bittet für unsere Lage, dass man Aufklärung gibt über die wirklichen Verhältnisse, dass man moralische Unterstützung erbittet. Auf der sowjetischen Seite würde es sich um etwas ganz anderes handeln. Da würde es sich um die Auseinandersetzung mit den Vertretern der Macht handeln, die hier etwas gegen uns vorhaben. Nun kann man bitte, man kann also auch den Versuch machen, den Teufel bei seiner Großmutter zu verklagen. Das muss man manchmal tun. Und natürlich ist auch die sowjetische Politik auf lange Sicht nicht unwandelbar. Da haben sich also auch schon manche Veränderungen ergeben. Und es werden sich in der weiteren Entwicklung Veränderungen ergeben. Aber die werden sich nicht ergeben dadurch, dass ich da hinreise, vor allen Dingen ungeladen hinreise und den erzähle, was wir in Berlin uns hier vorgestellt haben. Auf die wirkt es viel stärker, wenn die Westmächte ihnen sagen, ihr könnt euch auf den Kopf stellen, da lassen wir euch nicht rein.
Nicht? Herr Bürgermeister, meinen Sie, dass Ihre Reise für Berlin ein Erfolg war? Ich meine doch, dass Berlin nicht der einzige Fall ist. Auch in Asien gibt es ähnliche Fälle. Ich meine Korea. Und da haben wir noch wirtschaftliche Schwierigkeiten, die wir hier nicht kennen. Ist das wirklich also ein Erfolg gewesen, meinen Sie?
Ja, ich würde die Frage mit Ja beantworten. Natürlich gibt es viele andere ungeklärte Probleme in dieser Welt. Und für die interessiere ich mich manchmal auch. Aber muss ich mich interessieren? Aber wenn ich für Berlin rausgehe in die Welt, dann muss ich selbst erfüllt sein von diesem Gefühl, es gibt nichts anderes, jedenfalls nichts Wichtigeres. Sonst kann keiner eine Aufgabe, eine schwierige Aufgabe lösen, wenn er nicht davon erfüllt ist. Und ich glaube, das gilt für Amerika, England, Frankreich, eine Reihe der europäischen Staaten, die ich, wenn auch nur kurz, besucht habe, vor allen Dingen aber für Amerika, dass einfache Menschen in allen Teilen des Landes sich mit unserem Problem hier verbunden fühlen. Es war eine beglückende Erfahrung. Sie wissen meistens nicht so ganz genau, wo Berlin liegt. Und die technischen Einzelheiten sind auch sonst nicht so genau bekannt. Warum sollten sie auch so gut bekannt sein? Aber Berlin als Frage des Symbols und des Prinzips ist etwas, was von breiten Schichten getragen wird. Nun, in Asien habe ich doch auch gefunden, trotz der ganz anderen Verhältnisse und der Dinge, auf die hier schon hingewiesen wurde, eine schreckliche Armut, auch dort geteilte Staaten, wie in Korea, wie in Indochina und so weiter. Und trotzdem viel Verständnis für zum Beispiel folgenden Grundsatz, dass in der Berliner Frage keine Lösung gegen den Willen der Berliner Bevölkerung selbst durchgesetzt werden darf. Sehen Sie mal, diese Völker Asiens, für Afrika gilt etwas Ähnliches, diese Völker Asiens, die haben selbst einen Prozess der Selbstständigmachung durchgemacht. Auf die wirkt das durchweg ganz einleuchtend, wenn man ihnen auseinandersetzt, dass man doch nicht in der Zeit, in der dort in Asien, in Afrika die Kolonialherrschaft abgebaut wird, hier in diesem Teil der Welt, so wie es in der Zone geschieht und in Osteuropa geschieht, einen Neokolonialismus, eine Kolonialherrschaft neuer Form einführt. Denn das ist es doch, was in der Zone vor sich geht, dass gestützt auf militärische Macht ein Regime eingesetzt ist, das dort nicht sitzen würde, wenn es nach dem Willen der betroffenen Bevölkerung ginge. Und gerade die führenden Kreise in diesen neuen Nationen Asiens, in den neutralen Ländern, die stimmen einem durchaus zu, wenn man sagt, auch wir haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Und sie stimmen einem vor allen Dingen zu, wenn man darauf hinweist, dass das Andauern der Spaltung Deutschlands eine Gefahr für den Frieden werden kann. Dass also, wenn wir dagegen angehen, und darum geht es hier in der Berliner wie in der deutschen Frage, dass wir es dann nicht nur aus unseren eigenen Interessen heraus tun, sondern auch damit um einen, auch darum, weil wir einen Beitrag zur Sicherung des Friedens und zur Ordnung, Sicherung der Ordnung in diesem Teil der Welt leisten möchten.
Ja, ich wollte gerne auf ein ziemlich schwieriges Problem zu sprechen kommen, nämlich in der Parteiführung der SPD macht sich doch eine gewisse Tendenz bemerkbar, die darauf hinausgeht, also auf mehr auf Isolierung hinausgeht, sich absetzt von der Regierung. Wie stehen Sie dazu?
Wo meinen Sie, in Bonn oder in Berlin?
In der Regierung, ja.
In Bonn?
Ja. Ich meine, das merkt man hier in Berlin nicht so, nicht? Wie in Westdeutschland.
Naja, in Westdeutschland sind die Gegensätze zwischen den Parteien eben allgemein schärfer ausgeprägt als hier. Ich glaube, dass die Ursachen dafür nicht nur an einer Stelle zu suchen sind. Das würde allerdings sehr weit führen, das im Einzelnen auseinanderzusetzen. Es herrscht, glaube ich, kein Zweifel darüber, und es kann nachgewiesen werden, dass die Sozialdemokratische Partei, die in Westdeutschland in der Opposition steht, obgleich sie in den großen Städten durchweg die stärkste Partei ist, dass sie trotz einer harten Auseinandersetzung mit der Regierung Adenauer erstens eine zuverlässig demokratische Partei ist und in vielen, vielen Fällen sehr viel positiver mitgearbeitet hat, als es manchem klar ist. Da spreche ich jetzt über Dinge, die ich mir nicht nur habe erzählen lassen, sondern die ich ja mitgemacht habe. Ich bin ja von 1949 an, als die Bundesrepublik begründet wurde, bis 1947 Mitglied des Bundestages gewesen, der ersten beiden Bundestage, und weiß, wie viele Gesetze, auch Sozialgesetze, andere Strukturgesetze von jenem Flügel der deutschen Politik initiiert worden sind, gestaltet worden sind, von jenem Flügel, der durch die Opposition repräsentiert wird. Ich glaube also nicht, man kann sagen, die Opposition setze sich von der staatlichen Ordnung ab, aber es stimmt, sie setzt sich ab von Dingen der Regierungspolitik, mit denen sie nicht einverstanden ist. Manchmal macht es ihnen vielleicht die Regierung auch nicht ganz leicht, einen positiveren Standpunkt einzunehmen. Also ich glaube, hier müsste man, um den Dingen auf den Grund zu kommen, auf beiden Seiten eine Menge untersuchen. Ich selbst würde es begrüßen, wenn in den Schicksalsfragen unseres Volkes die großen Kräfte in der Bundesrepublik ein bisschen enger zusammenrücken würden. Dazu brauchen sie nicht notwendigerweise in einer Regierung zu sitzen.
Sie selbst sind nun Sozialdemokrat und ich würde mal wissen, ob die Sozialdemokraten immer noch als Ziel ihrer Arbeit letzten Endes eine Sozialisierung des ganzen Staates sehen. Und dann, wenn also ähnliche Verhältnisse wie im Osten, wenn auch jetzt auf einer ganz anderen Basis zu schaffen.
Ja. Erstens, die Sozialisierung des Staates ist niemals Zielvorstellung eines sozialdemokratischen Programms gewesen, sondern Zielvorstellungen der sozialdemokratischen Programme in früheren Zeiten sind gewesen, dass im wirtschaftlichen Bereich übergebührliche Macht nicht in den Händen Einzelner sein sollten, sondern einem Vorgang, den man als Sozialisierung umschrieben hatte, unterwerfen sein sollten. Heute wird man dazu sagen, dass gemeinwirtschaftliche Formen entwickelt werden sollten. Man kann sagen, dass es doch einige Länder gibt in Europa, in denen Sozialdemokraten seit einigen Jahrzehnten regieren. Das gilt insbesondere für die drei skandinavischen Länder. Nun, niemand wird sagen, dass dort Verhältnisse eingeführt worden seien wie im Osten, sondern man wird im Gegenteil sagen, dass es sich dort um die Länder mit relativ dem höchsten Lebensstandard in Europa handelt. Das hängt nun allerdings auch mit Besonderheiten, die... Bitte?
Das gilt aber nicht für Finnland.
Nein, erstens ist Finnland kein skandinavisches Land, sondern ein nordisches Land. Zweitens gilt für Finnland nicht die Voraussetzung, von der ich sprach, dass dort die Sozialdemokraten seit Jahrzehnten regiert hätten. Gilt für Finnland zum Unterschied von Schweden, Norwegen und Dänemark gerade nicht. Und Finnland ist ja außerdem nach diesem Kriege in einer Rolle halber Abhängigkeit, jedenfalls auf wirtschaftlichem Gebiet, von der Sowjetunion. Das, was ich sagen will, wir können gleich auf Finnland zurückkommen. Ich würde gerne über Finnland sprechen, dann noch, davon weiß ich ein bisschen. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist etwas anderes. Sozialdemokratische Politik wird auf diesem Gebiet, an das Sie denken, der wirtschaftlichen Struktur, sich dadurch kennzeichnen, dass bestimmte Dinge, die früher allein dem Wechselspiel der freien Kräfte überlassen waren, einer gewissen Zusammenordnung unterliegen würden. Das ist aber gar nicht mehr so sensationell, denn das vollzieht sich heute auch in Ländern, die offiziell mit dem Sozialismus gar nichts zu tun haben. Schauen Sie auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort diskutiert man nicht mehr darüber als eine Grundsatzfrage, sondern man diskutiert darüber als eine Frage, des Graduellen. Wie viel überlässt man der rein privaten Initiative und auf wie viel Dinge darf der Staat Einfluss nehmen? In Wirklichkeit erleben wir auch heute in Deutschland, in Westdeutschland, eine bestimmte Form der Sozialisierung, die sich darin ausdrückt, dass die Mittel, über die der Staat verfügt, von Jahr zu Jahr zunehmen. Das heißt, das, was er durch Steuern aufbringt und was er zum Teil selbst für wirtschaftliche Tätigkeit aufwendet, nimmt zu, nimmt damit auch im Verhältnis zur rein privaten wirtschaftlichen Betätigung zu. Aber das muss, wenn es nicht zum Sklavenstaat führen soll, und da, wie im Osten, muss es eben sich abheben von der Idee, der, wie ich meine, Wahnvorstellung des Staates, der über allem thront und das gesellschaftliche und wirtschaftliche zu kommandieren versucht. Solche Vorstellungen hätten mit den Grundideen einer freiheitlichen Welt nichts zu tun, auch nicht mit Grundvorstellungen eines freiheitlichen Sozialismus.
Ich möchte jetzt mal vom politischen Thema abblättern. In den letzten 2 Wochen wurden mehrere Mädchen überfallen. Und wir Mädchen fühlen uns so langsam schutzlos den Jungen gegenüber. Wäre es da nicht irgendwie möglich, eine Änderung zu schaffen und stärkere Maßnahmen zu treffen?
Ich glaube, die Mädchen waren noch nie schutzlos den Jungen gegenüber. Warum sollten sie es jetzt gerade sein? Und außerdem haben wir bei den meisten Fällen in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass es nicht immer nur allein an den Jungen lag, sondern wenn man es auf den Straßen und auf den Parkanlagen beobachtet, liegt es zum größten Teil an den Mädchen selber.
Wollen Sie sich verteidigen?
Liegt es an den Mädchen, wenn Jugendliche hier in unserer Weddinger Himmelfahrtskirche mit einem Messer auf den Pfarrer losgehen? Und liegt es auch an den Mädchen, wenn Jugendliche am Teufelsee eine schwangere Frau überfallen?
Ich glaube, wir dürfen nicht von den Jungen sprechen, sondern wir müssen nur von einigen Jungen sprechen.
Ja, aber Ausnahmen besteht hier in die Regel.
Ja, aber jene Regel, die nicht die Ausnahme ist. Ich möchte sagen, zunächst, das ist allerdings nur ein schwacher Trost, es hilft uns nicht sehr viel weiter. Die Dinge, die uns immer wieder, wie auch jetzt in diesem Teil des Gesprächs, Anlass zur Sorge geben. Die sind keine Berliner Erscheinung, sondern wir haben solche Zusammenrottungen, wie sie gelegentlich stattfinden, solche Ausbrüche jugendlichen Übermuts oder wie immer man es nennen will. Ich denke etwa an die Sportpalastgeschichte mit den zertöpperten Bänken und Stühlen und Tischen. Andere Erscheinungen dieser Art, was nebenbei gesagt immer noch harmloser ist als der Überfall von Mädchen oder Frauen, aber bestimmte Erscheinungen des Rauditums, des Rauditums neuer Art, die können wir überall heute beobachten. Da gibt es schon ganze Studien von Amerika bis Schweden. Das hilft uns nicht viel weiter, aber es hat ein bisschen zu tun mit dem Gefühl junger Menschen, die nicht ausgefüllt werden durch das, was ihnen die sie umgebende Wirklichkeit gibt. Pädagogen, die sich viel mehr mit dem Thema befassen, als ich es tun kann, werden sicher kluge Überlegungen nach der einen und anderen Seite anzustellen haben. Ich möchte sagen, es ist richtig, wenn die Jungs hier feststellen, dass es sich nicht um eine Generationserscheinung handelt, eine Erscheinung der Generation, sondern eines bestimmten Teiles der jungen Menschen. In Wien hat man eine Statistik gemacht neulich, aus der sich allerdings ergab, dass dort von den Jungens in den in Frage kommenden Gruppen etwa 15%, was eine sehr hohe Zahl ist, an solchen Gangs, an solchen jugendlichen Gruppen beteiligt waren, die leicht einmal also über die Stränge schlugen und auch demolierten und andere Dinge anstellten. Aber es ist jedenfalls nicht die junge Generation und man soll hier nicht alles in einen Sack stecken und dann also ein Etikett dran heften, das nicht passt. Ich bin für alle möglichen Formen der Begegnung mit den jungen Menschen, der Aussprache mit den jungen Menschen, aber ich bin zugleich für ein hartes Durchgreifen der Ordnungsorgane dort, wo es erforderlich ist. Also das hat nichts zu tun mit Krachmachen, aber wer anderen Menschen zu nahe tritt, wer sie belästigt, bedroht, verletzt, demgegenüber müssen strenge Maßnahmen erfolgen. Und ich bin also insofern einverstanden mit unserer Innenverwaltung, die gemeinsam mit der Polizei für eine Straffung der bestehenden Bestimmungen und der Durchführung der Bestimmungen eintritt. Und bin also auch dafür, dass andere Gruppen mit herangezogen werden, dort, wo es erforderlich ist. Am schönsten ist es, wenn es gelingt, dass junge Menschen selbst mitwirken, um solche, die auf Abwege geraten sind, wieder in einigermaßen ins richtige Gleis zurückzuführen.
Wir wohnten neulich einer Stadtverordneten-Sitzung bei und da tauchte die Frage auf, warum sind so wenig Frauen im Parlament vertreten? Gibt es dafür eine Erklärung?
Ich finde es eine allgemeine Erscheinung. Allgemein gesehen beschäftigen sich doch Frauen sehr wenig mit Politik.
Aber den Tag waren mehr Mädchen vertreten als Jungs im Zuhörerraum.
Ich glaube, da musst du vor allen Dingen erst mal fragen, ob du da freiwillig hingegangen bist oder mit der ganzen Klasse.
Es war freiwillig.
Freiwillig? Na, erstaunlich.
Ja, ich glaube, hier muss man zunächst doch mal von Folgendem ausgehen. Zunächst, als das Wahlrecht eingeführt wurde zu verschiedenen Zeitpunkten des vorigen Jahrhunderts in den verschiedenen Ländern, war es zunächst auf die Männer beschränkt. Und dann sind zu verschiedenen Zeitpunkten sind die Frauen mit einbezogen worden. In Deutschland fiel das zusammen mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, dass das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Inzwischen haben es die meisten Länder, die Schweiz hat es immer noch nicht. Wenn ich mal ganz böse Bemerkung machen darf, den Frauen gegenüber, manche Männer meinen, die Frauen hätten ruhig noch ein bisschen warten können, bis sie es gekriegt hätten. Das ist eine etwas böse Bemerkung. Aber es unterliegt keinem Zweifel, dass zum Beispiel damals in der Zeit, als der Nationalsozialismus in Deutschland hochkam, er also besonders starken Zuzug von einem Teil der weiblichen Wähler bekam. In Wirklichkeit sind natürlich all diese Vorurteile von früher, die sind nicht haltbar, sondern wir sind Staatsbürger, der eine wie der andere, ob Mann oder Frau. Insofern ist völlig richtig, dass es das gleiche Wahlrecht gibt. Aber weil es für die Frauen erst später gekommen ist, haben wir hier einen der Gründe dafür zu suchen, dass die Frauen zahlenmäßig in geringerem Maße etwa im Abgeordnetenhaus mitwirken. Immerhin, glaube ich, setzt sich im Laufe der Zeit durch, dass eine größere Zahl von Frauen mitwirkt. Ein Rezept dafür, wie man das erreicht, gibt es gar nicht. An sich könnten die Frauen, die die Mehrheit der Wähler darstellen, in Berlin gibt es viel mehr Frauen als Männer, könnten die Frauen, die die Mehrheit der Wähler darstellen, natürlich, wenn sie zusammenhalten würden, durchsetzen, dass mehr Frauen aufgestellt waren. Bloß da stellt sich dann meistens raus, sie stimmen eben so gern für einen Mann, wogegen ich auch gar nichts habe. Aber ich glaube, es wird im Laufe der Zeit dazu kommen, dass doch mehr als jetzt auch Frauen Aufgaben dieser Art wahrnehmen.
Also, Ihrer Partei wird eine recht schlaue Politik vorgeworfen. Also, und nun sah ich in letzter Zeit eine Karikatur in einer Berliner Zeitung, die zeigte Sie und Ihren Oppositionsführer. Und er sagte nun zu Ihnen, na Willino, hol mal die Kohlen aus dem Feuer. Also sind Sie sich bewusst, also entweder in Ihrer Partei so die Stelle des Mannes zu vertreten, der die Kohlen nur wirklich aus dem Feuer holt?
Wie alt bist du?
15.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, was das heißen soll, dass meine Partei eine recht schlaue Politik betreibt. Bitte? Ich wollte nämlich sonst sagen, man kann nicht von der Partei erwarten, dass sie eine dumme Politik betreibt. Nein, hier wird Bezug genommen auf bestimmte Unterschiede, die sich daraus ergeben. Wir haben es ja vorhin schon berührt, dass die Sozialdemokratie in Bonn in der Opposition ist und in Berlin in der Mehrheit ist. Und dass ja auch sonst die Lage in Berlin nicht einfach verglichen werden kann mit der Lage in Westdeutschland. Aber ich glaube, das lässt sich im Laufe der Zeit ändern. Das ist also, nirgends steht geschrieben, dass die Partei, zu der ich gehöre, in Bonn immer in der Opposition bleiben muss. Nirgends steht andererseits auch geschrieben, dass sie ein für alle Mal in Berlin die Mehrheit sein muss, obgleich ich also da verhältnismäßig optimistisch bin. Aber ich meine, dieses Wechselspiel von Regierung und Opposition setzt ja voraus, dass sich auch vorstellen können, dass der andere mal dran ist. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ich für andere Kastanien oder was es sonst sein mag, aus dem Feuer hole.
Kürzlich appellierte die Gewerkschaft Druck und Papier an den Berliner Senat, er möge sich doch mit der Zeitschrift, mit der SED-Zeitschrift, die Wahrheit befassen und sie eventuell verbieten. Wie stellen Sie sich dazu, Herr Regierender Bürgermeister?
Wir müssen über die Sache neu sprechen. Wir haben lange, bevor die Gewerkschaft IG Druck und Papier sich äußerte, uns schon im Senat darüber unterhalten gehabt. Die Sache ist gar nicht ganz einfach. Mit einem einfachen Verbot ist es nicht getan. Obgleich man vom Standpunkt der Gerechtigkeit sagen könnte, was wollen die Brüder hier Zeitungen drucken? Von uns darf auch keiner Zeitungen in Ostberlin rausgeben. Andererseits ist es so, dass die SED in Westberlin eine zugelassene Partei ist. Es ist auch nichts Neues, dass dieses Mistblatt dort bei irgendeiner Druckerei jetzt dreimal in der Woche erscheint, einer bekannteren Druckerei. Früher erschien es auch schon bei Druckereien in Westberlin, allerdings mal hier, mal da, zweimal in der Woche. Und ich glaube, mit dem Verbot ist das nicht einfach getan. Wir haben gar nicht die gesetzliche Grundlage dazu, das einfach zu verbieten. Wir könnten allerdings dort, wo sie verteilen, nicht in den Straßen, da müssen wir wahrscheinlich einschreiten, weil das die öffentliche Ruhe und Ordnung stören kann. Aber gegen das Drucken selbst, da könnte uns sogar passieren, dass wenn wir vom Senat sagen, du Drucker sowieso darfst nicht drucken, dass er sich ans Gericht wendet und uns verklagt wegen wirtschaftlicher Schädigung und dass wir ihm den entstandenen Schaden ersetzen müssen. So sind die Gesetze nun mal zum Teil. Aber ich glaube, dass Westberlin nicht umfällt deswegen, weil da einige tausend SED-Zeitungen gedruckt werden. Es war bisher unsere Stärke, dass wir diese politische Richtung ohne Verbot überwunden haben und uns auseinandergesetzt haben und uns verlassen haben auf den gesunden Sinn der Berliner in diesem Teil der Stadt.
So, hier, wie alt bist du?
13. Ja, na, würden Sie Ihre Kinder auch im Internat geben, na, wie die englische Königin?
Wissen Sie, das ist, weißt du, das ist, schwer zu sagen. Ich meine, ich will jetzt die Engländer nicht kritisieren. Die haben ihre eigenen Gebräuche. Dort ist es ja ziemlich weit verbreitet, dass Kinder, die sich auf die Universitätsausbildung vorbereiten, durch eine Zeit der Internatsschule gehen. Sehr weit verbreitet. Das wirkt auf uns sehr fremd und ich glaube, es wäre auch bei uns schwer durchzuführen. Am meisten würden die Mütter sich auch dagegen sträuben und wohl aus guten Gründen oder jedenfalls aus verständlichen Gründen. Wir haben solche Absichten, vor allen Dingen solche Wünsche nicht.
Glauben Sie, Herr Regierender Bürgermeister, dass die politische Bildung an den Berliner Schulen ausreichend ist?
Ich bin überfordert. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich also mir kein vernünftiges Urteil erlauben kann darüber, wie die politische Bildung heute gestaltet ist. Ist ja auch nicht ganz gleich an den verschiedenen Schulen in den verschiedenen Teilen Berlins. Aber dass auf diesem Gebiet mehr geschehen könnte, als geschieht und sollte, das scheint mir richtig zu sein, wobei ich mich allerdings nicht festlegen will, notwendigerweise auf das besondere Fach, sondern meine, dass man sehr wohl überlegen muss, das wird ja auch immer wieder geprüft, ob nicht das Einbeziehen dieses Wissenszweiges in die vorhandenen Fächer das Gegebene ist.
Ich will nur sagen, das, was wir heute mit dem regierenden Bürgermeister tun, das ist ja in höchster Potenz politische Erziehung. So, bitteschön.
Sagen Sie, Herr Bürgermeister, ich habe noch eine etwas andere Frage. Interessierten Sie sich schon in Ihrer Schulzeit für Politik oder kam dieses Interesse erst in Ihrer späteren Tätigkeit?
Nein, ich habe mich schon während meiner Schulzeit für politische Fragen interessiert.
Wann sind Sie das erste Mal politisch tätig gewesen?
Ja, das kommt nun sehr darauf an, was man mit politisch tätig sein meint.
In eine Partei eingetreten?
In eine Partei bin ich so früh eingetreten, wie ich es konnte, nämlich im Jahre 1930, da war ich 16 Jahre.
Herr Regierender Bürgermeister, Sie gaben uns hier einen Abriss Ihrer Redegewandtheit. Nun reden Sie bei öffentlichen Empfängen und anderen Anlässen recht häufig und auch, wie manche Leute sagen, recht gut. Werden nun Ihre Reden von dem Sekretariat fertiggestellt und Sie geben Ihnen dann nur noch eine persönliche Note? Oder arbeiten Sie die Reden selbst aus, um sie dann Ihrem Publikum darzubieten?
Ich nehme an, dass die Reden selbst ausgearbeitet werden.
Ich glaube, beides zusammen trifft zu, denn der Herr Regierende Bürgermeister ist schließlich der Repräsentant seiner Partei. Es muss doch immer die Meinung der Partei noch durchklingen.
Ich glaube, in den letzten beiden Tagen hat der Regierende Bürgermeister im Ganzen 6 Reden gehalten. Wie soll er die alle selber ausarbeiten?
Ich glaube nicht, dass er die alle selber ausarbeitet, denn so viel Zeit wird er gar nicht haben.
Der Bürgermeister hat ja bestimmt seinen Sekretär, der ihm dabei hilft, die Rede auszuarbeiten. Herr Bürgermeister wird bestimmt dann noch das überlesen, ob das alles richtig ist, ob das nicht irgendwie in Opposition gegen seine eigene Partei ist.
Vielleicht spricht der Herr Regierende Bürgermeister auch ganz ohne Konzept, sondern frei und
Nein, wie eben, heute.
Ja, so wie heute.
Ja, ich möchte also mal Folgendes sagen. Erstens kann ich Reden auch alleine ausarbeiten, ja, und alleine halten. Und wenn es unbedingt nötig ist oder zweckmäßig ist, dann spreche ich auch ohne Konzept oder nur nach ein paar Stichworten. Es gibt manche Gelegenheiten, wo es sich empfiehlt, ein Manuskript zu haben. Und da haben diejenigen recht, die hier vermutet haben, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen würde. Also, ich nehme mal die Schuhdrückreden, die ich jeden zweiten Sonntag halte. Da liefert das Büro an bestimmte Bemerkungen zu Briefen, die eingegangen sind. Ich kann ja die Briefe selbst nicht alle durcharbeiten, sondern da gibt man Hinweise. In den und den Briefen wird das und das Thema angeschnitten. Darauf sollte man eingehen und es wird eine Empfehlung gemacht, darauf in dem und dem Sinne einzugehen. Es gibt die Form, dass wir zum Beispiel, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, am Donnerstag habe ich eine Regierungserklärung abgegeben im Abgeordnetenhaus, eine Stunde Ergebnisse von Genf. Und das macht man am besten nicht nach einem Zettel mit Stichworten, sondern das schreibt man auf, weil es auf jedes Wort ankam. Da habe ich eine Besprechung gemacht mit 4, 5 meiner Mitarbeiter und habe gesagt, Sie und Sie zusammen machen mal eine kurze Zusammenfassung dessen, was sich in diesen 6 Wochen in Genf in Bezug auf Berlin getan hat. Und Herr Sowieso macht also auf 2 Seiten einen Entwurf einer Stellungnahme dazu, ob Berlin nicht noch stärker beteiligt werden muss. Dann habe ich also Unterlagen, dann habe ich am Abend erst auch anhand der vorhandenen Unterlagen, die ich überarbeitet habe, einen ersten Entwurf gemacht. Den habe ich mit den Herren am nächsten Tag durchgesprochen. Dann habe ich an dem Abend zu Hause es selbst nochmal umgeschrieben, sodass dann die Rede, die vorlag, meine war, aber natürlich unter Verwertung einer ganzen Reihe von Gesichtspunkten, Hinweisen und Vorschlägen, die die Mitarbeiter gemacht haben. Das ist etwa die Form, die in einem solchen Fall gewählt wird.
Herr Regierender Bürgermeister, Sie sind nun weit in der Welt herumgekommen. Ich möchte mal fragen, in wie vielen Ländern sind Sie ohne Dolmetscher ausgekommen?
In ziemlich vielen Ländern, weil man ja in weiten Teilen der Welt Englisch spricht und ich Englisch verhältnismäßig fließend spreche. Französisch ist ein bisschen schlechter. Habe ich fast alles wieder vergessen, was ich mal gelernt hatte. Nein, ich komm ja mit ein paar anderen Sprachen auch noch durch, aber draußen ist eben das Englische, nicht nur Amerika, sondern in Asien, wohin in Asien Sie auch kommen, sprechen die Leute, mit denen man zu tun hat, Englisch. Sodass dort die Übersetzung in eine andere Sprache fortfällt.
Darf ich ergänzen, Herr Regierender Bürgermeister, Sie sprechen doch fließend Norwegisch.
Ja, das kann man wohl sagen.
Um nochmal auf das Private zurückzukommen, ich wollte mal fragen, ob Sie etwas gegen die Managerkrankheit unternehmen. Ich meine so Ausgleichssport oder Spaziergänge.
Das hört sich beinahe so an, als ob meine Frau Ihnen einen Tipp gegeben hätte. Die klagt darüber, dass ich mich darum nicht sehr kümmere. Nein, es ist also viel zu wenig Zeit. Jetzt kommt aber bald der Urlaub und der führt dazu, dass man dann für eine ganze Weile sich aufpumpen kann. Ich bin an sich ein leidenschaftlicher Wintersportler, bloß in Berlin kommt man so wenig dazu, zum Skifahren nämlich. Man muss raus und das Rausfahren erfordert immer ein paar Tage und die kann man nicht so leicht frei bekommen. Im Sommer wandere ich gerne, wenn Gelegenheit da ist zum Fischen, zum Angeln, dann mache ich Angelsport. Das ist nur Ausgleichssport in dem Sinne, dass man frische Luft schnappt und sich zur Geduld erzieht. Sonst gebe ich zu, gibt es andere Formen, die nützlicher sind.
Sie sagten vorhin in Ihrer Freizeit, na, da ruhen Sie sich gerne aus. Aber geht denn das bei Ihren Kindern? Bei manchen Kindern ist es doch so, die sagen, Vati, mach mal dies und Vati, mach mal das.
Ja, naja, natürlich wollen die, wenn der Vater schon mal da ist, wollen sie also auch was von ihm haben. Aber sie sind andererseits so, dass wenn ich mich an meinen Schreibtisch setze, dann wissen sie, dass sie da im Grunde nichts zu suchen haben.
Haben Sie irgendein Hobby?
Tja, ich möchte sagen, das eigentliche Hobby, obgleich man es kaum so nennen kann, ist das Lesen. Ich lese also sehr gern geschichtliche Literatur und vor allen Dingen auch geschichtliche Biografien. Daneben habe ich mal angefangen, Münzen zu sammeln, aber das ist so verkümmert, dass man kaum noch sagen kann, es sei ein aktuelles Hobby.
Ich wollte fragen, ob es nicht nötiger wäre, für das Verständnis in Westdeutschland um Berlin zu werben.
Das ist eine berechtigte Frage. Man kann gar nicht genug tun, um auch in Westdeutschland immer wieder für Berlin zu werben. Ein bisschen haben wir ja auf dem Gebiet getan. Wir haben zum Beispiel im Dezember, kurz nachdem diese neue Berlin-Krise begonnen hatte, uns mit den führenden Wirtschaftlern zusammengesetzt, um die verstärkte Auftragsvergabe nach Berlin mit denen durchzusprechen. Ich werde in der zweiten Hälfte des Jahres eine ganze Reihe von Tagen in westdeutschen Städten sein, um über Berlin zu sprechen.
Es ist Ihnen schon mal vorgekommen, dass man nicht wusste, wer die sind und dass Sie deshalb schon mal also eine sogenannte Anekdote erlebt haben.
Was die Frage angeht, so kann ich mich jetzt an Anekdoten besonderer Art nicht erinnern. Außerdem komme ich in zunehmendem Maße in die Lage hinein, dass man also leider überall erkannt wird. Und das gilt nicht mehr nur für Berlin, sondern dadurch, dass es ein Fernsehen gibt, gilt das auch für andere Teile, nicht nur für Westdeutschland. Als ich in Japan war, habe ich gedacht, nach einem langen Tag, jetzt wollte ich mit ein paar Freunden noch irgendwo ein Glas Bier trinken gehen. Ich dachte, das könnte man also in aller Ruhe tun. Und da stellte sich aber sehr rasch heraus, dass die aufgrund des Fernsehens dort wussten, um wen es sich handelte. Und dass es am besten war, sich wieder zu verdrücken, wenn man also nicht allen möglichen Fragen ausgesetzt sein wollte.
Der Bürgermeister ist mit 16 Jahren in die Partei eingetreten. Ich möchte nur mal fragen, ist das nicht ziemlich früh gewesen? Ja. Und möchte er das anderen auch raten?
Nein.
So früh, also jemanden, der wirklich politisch interessiert ist und sich eine Meinung gebildet hat. Nein. Ist das wirklich gut mit 16 Jahren?
Ich glaube, es war auch damals nicht die Regel, sondern das Normale war, dass junge Menschen ab 18, 19 Jahren sich einer Partei anschließen konnten. Aber es gibt immer mal Ausnahmen von der Regel. Wie hieß das vorhin? Jene Ausnahmen, die dann die Regel bestätigen. Ich rate keinem zu. Ich rate vor allen Dingen auch keinem zu, es in den letzten Schuljahren so wenig ernst mit der Schule zu nehmen, wie ich es getan habe.
Herr Regierender Bürgermeister, vorhin hatten Sie gesagt, in Ihrer Freizeit angeln Sie gern. Wie groß war der größte Fisch, den Sie geangelt haben?
Sie kennen doch die Geschichte von dem Angler, der also Hornhaut hier bekommen hat, weil er immer so raufhaut, um zu zeigen, wie groß der Fisch war, von dort bis dort.
So, wir müssen leider Schluss machen, Herr Regierender Bürgermeister. Ich möchte Ihnen sehr herzlich danken, dass Sie es ermöglicht haben, hier heute mit den Schülern des Bezirks Wedding zu diskutieren.
Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Schulklassengespräch mit Willy Brandt. Ende der 50er Jahre war der SPD-Politiker regierender Bürgermeister in Berlin. Der RIAS sendete das Gespräch im Juli 1959. In der kommenden Woche analysieren Pinsel und Schnorchel abermals, wo in der DDR der, Zitat, Wurm drin war. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Thank you.